Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Lügenpresse. So werden Journalistinnen und Journalisten gelegentlich tituliert und das passiert ganz besonders häufig in Ostdeutschland. In Sachsen und Brandenburg wird ja am 1. September gewählt und das ist normalerweise eine Zeit, in der Lokalreporter sehr viel zu tun haben. Sie sammeln Informationen und Eindrücke, sie ordnen alles ein und sie schreiben, schreiben, schreiben. Ist ja auch ihre Aufgabe. Kai Adler war nun in der Oberlausitz in Sachsen mit Kolleginnen und Kollegen unterwegs und hat festgestellt, dass Lokaljournalismus unter den derzeitigen Bedingungen eine bisweilen nicht nur schwere, sondern sogar gefährliche Arbeit ist.
Also der Plan ist, möglichst vorsichtig zu fragen, ihnen nicht das Gefühl zu vermitteln, sie werden jetzt irgendwie abgestempelt oder sie müssen sich rechtfertigen für ein bestimmtes Wahlergebnis. Und im besten Fall erfahren, was so Probleme sind hier im Stadtteil.
Marlene Hollenbach steht mit gezücktem Stift und Notizblock im Bautzner Stadtteil Gesundbrunnen zwischen Einkaufszentrum und Plattenbauten und hält Ausschau nach Passanten. Kurz vor den sächsischen Landtagswahlen am 1. September will die Journalistin ein Stimmungsbild einholen und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Warum haben bei den vergangenen Kreis- und Stadtratswahlen hier so viele AfD gewählt? Für den Kreistag waren es 29,4%. In einem Wahllokal in einer Grundschule hier in der Nähe entfielen ganze 40,7% auf die Rechtspopulisten. Eine Frau schiebt einen Kinderwagen übers Pflaster. Marlene Hollenbach spricht sie an.
Ich bin die Frau Hollenbach von der Sächsischen Zeitung. Und ich höre mich gerade so ein bisschen um, wie es den Menschen hier im Gesundbrunnen geht, was sie vielleicht für Probleme haben. Und zwar der Hintergrund ist, dass bei der Wahl jetzt, Stadtratswahl, relativ viele Menschen aus dem Gesundbrunnen die AfD gewählt haben.
Ja.
Und da wollte ich einfach mal wissen, ob Sie das überrascht.
Um ehrlich zu sein, also überrascht hat mich nicht. Ja. Also es war vorauszusehen.
Also die haben Ihnen sozusagen gesagt, ich wäre auf jeden Fall die AfD, darüber ja. Redet man schon.
Ja.
Und haben die auch gesagt, warum die AfD?
Direktgründe haben sie nicht genannt.
Mhm. Meinen Sie, es liegt vielleicht daran, dass sie irgendwie aus Unzufriedenheit?
Ich denke mal schon, dass das einen Zusammenhang mit hat. Ja, definitiv. Also. Mhm.
Marlene Hollenbach ist 27 Jahre alt. Sie ist mit dem Fahrrad gekommen. Seit 5 Jahren arbeitet sie für die Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung in Bautzen. Sie kennt die Stadt gut und findet es wichtig, vor Ort zu sein, auch wenn sie heute keine wirklichen Antworten auf ihre Fragen bekommt. Wie begegnen die Menschen ihr, der Pressevertreterin? Sie runzelt die Stirn.
Ich finde schon, dass man es in den letzten Jahren vielleicht deutlicher gespürt hat, dass Menschen skeptischer sind, dass sie vielleicht einem auch mal in die Augen unterstellen, naja, das wird ja alles sowieso verdreht dargestellt in Zeitungen. Dass man dann sagen muss, ja, aber was meinen Sie denn da konkret? Und dann fehlt so an Beispielen. Das ist dann so ein allgemeines Gefühl.
Und dann begegnen wir doch noch jemandem, der zwar kein AfD-Wähler ist, aber in diesem Stadtteil wohnt und den Rechtsruck erklären kann. Der junge Elektrikermeister wirkt offen. Er und seine Frau arbeiten beide und können, wie er erzählt, sich selbst und die 2 kleinen Kinder mit ihrem Gehalt kaum ernähren.
Wo man ganz viele Arbeitsplätze für Deutsche gewinnen könnte, indem die öffentlichen Bauten einfach nicht mehr diese Ausschreibung annehmen, die am allerbilligsten sind. Ich arbeite auf Großbaustelle, dort arbeiten 98% Ausländer, 2% Deutsche. Also die zumindest Deutsch sprechen können, 2%.
Ja.
Kommen aus allen östlichen Ländern. Aber auch schon nicht mehr Polen und Tschechien, die Arbeiter sind auch schon zu teuer geworden. Das liegt aber nur daran, dass die öffentlichen Bauten immer nur das allerbilligste genommen wird. Nur Dumping, Dumping, Dumping.
Einer der größten Bauunternehmer der Stadt, den Sie hier wegen seiner billigen Bauten auch den Brücken-Aldi nennen, ist Jörg Drews mit seiner Firma Henschgebau. Drews ist einer der größten Arbeitgeber und Mäzen der Stadt. Dem Bauunternehmer wird eine Nähe zu Reichsbürgern nachgesagt, unter anderem, weil er die Kampagne Wir sind Deutschland und deren Internetplattform denkstemit.de unterstützt. Dort werden Verschwörungstheorien verbreitet, auch von gelenkten Medien ist da die Rede. Bei einer Veranstaltung stellte der Unternehmer in Frage, ob es Demokratie wirklich braucht. Auch der Internetkanal Ostsachsen TV wird von Jörg Drews mitfinanziert.
Das ist ein Spender in der Stadt, das ist einer der größten Spender insgesamt in der Stadt, aber nicht nur gegenüber uns.
David van Deven, lockige Haare, dunkle Brille. Der hessische Einschlag zeugt davon, dass er kein Einheimischer ist. Er ist der Mann hinter Ostsachsen TV.
Wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen, van Deven 24 ist eine Marke. Wir sind ein Marketingberatungsunternehmen mit einer Abteilung, die sich Ostsachsen TV nennt. Und diese Abteilung lässt Werbeanzeigen zu und eine der Werbeanzeigen ist verkauft an Henschgebau. Aber er hat kein Mitspracherecht in unserem redaktionellen Teil. Da gibt es keiner, der mir verbietet, zu sagen, mit dem darfst du nicht reden.
Wir sind in der pittoresken Altstadt Bautzens verabredet. Keine Platten wie im Stadtteil Gesundbrunnen, sondern restaurierter Dresdner Barock ziert hier die Fassaden. Zum Interview bringt van Deven gleich ein TV-Team von Arte mit. Bautzen ist im ständigen medialen Fokus und van Deven mit seinem Kanal mittendrin. Nicht zuletzt wegen seiner Nähe zum Bauunternehmer Drews und weil er gerne auch mal Reichsbürger, Rechtspopulisten, AfDler, Identitäre bei sich zu Gast hat.
Sie sagen, es gibt niemanden, wo es Verbote gibt.
Genau.
Gibt es sonst Verbote? Das insinuiert das so ein bisschen.
Es gibt tendenziellen Journalismus bei uns durch die Sächsische Zeitung, die jetzt auch, sage ich mal, stückweise sehr tendenziell schreit. Es gibt den Oberlausitzer Kurier, den ich sehr schätze, auch Herrn Roland Kaiser als Redakteur, der versucht, dort ein Stück weit einen Gegenpol zu bieten. Und das auch sehr außerordentlich gut macht. Es gibt nebenbei noch einen Bautzner Boten, der es wiederum auf eine sehr konservative Richtung macht. Und es gibt Oberlausitz TV mit Herrn Schöner, der nur in eine Richtung berichtet und alles andere diffamiert bzw. uns auch angreift dafür, dass wir andere Meinungen zulassen.
Er habe eine Marktlücke gefunden, sagt van Deven und zündet sich die nächste Zigarette an. Ob er mit Reichsbürgern, Identitären oder auch mal mit Linken im Gespräch ist, in einer gespaltenen Stadt wie Bautzen generiert das Aufmerksamkeit. Er wolle das Bild der Stadt, die inzwischen zum Synonym für den braunen Osten geworden ist, korrigieren, sagt er.
Wenn Sie sagen, das, was Sie machen, ist kein Journalismus, Sie möchten zur Meinungsbildung beitragen, gebe ich Sie so richtig wieder. Was vermissen Sie bei den regulären Medien? Sie haben gerade die Sächsische Zeitung kritisiert. Für was genau kritisieren Sie die?
Wir haben eine Kolumne gesehen, die über Bautzen eine Trilogie aufgebaut hat. Bei mir war Herr Wolf als Journalist gewesen. Wir haben ein sehr langes Gespräch geführt. Ich habe die Auszüge des Gesprächs, die veröffentlicht worden sind, gesehen. Ja, autorisiert ist das eine. Ich weiß, was aufgezeichnet wurde und was ausgestrahlt wurde. Und ich kenne die tendenzielle Richtung, in der am Ende gesagt wird, wofür steht Ostsachsen TV.
Sie sind kein Journalist, haben Sie gesagt.
Ich bezeichne mich nicht als Journalist. Journalist hat für mich einen beruflichen Ethos, der nochmal anderen Rahmenordnungen gibt als das, was ich mache.
Nicht nur die Lokalmedien hatten in den vergangenen Jahren viel berichtet über den Ort in der Oberlausitz, den der sächsische Verfassungsschutz als einen Schwerpunkt rechtsextremistischer Bewegungen sieht. Im Landkreis werden etwa 300 Rechtsextreme gezählt. Immer wieder marschieren die Rechten hier auf. Im September 2016 wurden Flüchtlinge durch die Straßen Bautzens gehetzt. Im Dezember desselben Jahres wurde eine Flüchtlingsunterkunft mit Molotow-Cocktails attackiert. Auch das machte Schlagzeilen. Der Ausländeranteil in der Stadt beträgt keine 2%. Doch die AfD ist stark. Bei den Europawahlen erzielte sie 32,1%. Bei den Kreistagswahlen waren es 29,4. Schon in den vergangenen Jahren waren 2 NPD-Mitglieder im Stadtrat. Nun wurde ein Identitärer hineingewählt. In der Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung in Bautzen ist unterdessen Marleen Hollenbach von ihrer Befragung zurückgekehrt und sitzt nun mit den Aufzeichnungen vor dem PC. Nebenan Redaktionsleiter Uli Schönbach. Ich trage ihm die Kritik an seiner Zeitung und der Berichterstattung über Bautzen vor.
Was wir doch erleben, gerade in dieser Kritik, ist doch, dass Menschen einen hohen Anspruch an unsere Arbeit haben und dass das, was wir tun, für die Menschen hier eine große Relevanz hat. Und deswegen sind diese Diskussionen, sofern sie jetzt wirklich nicht bestimmte Grenzen überschreiten, sind diese Diskussionen eine große Chance eigentlich. Also ich sehe das überhaupt nicht als ein Ärgernis oder als ein Problem, sondern eher als eine große Gelegenheit.
Uli Schönbach, sportliche Erscheinung, Brille. Er leitet seit 15 Jahren die Redaktion. Der gebürtige Sachse hat die Journalistenschule in Leipzig besucht. Shitstorms und Beleidigungen, vor allem digital geäußerte, kennt er gut und bleibt gelassen. Lokaljournalismus sei immer schon Hartrasenfußball gewesen, meint er. Mit seiner Familie wohnt er in Bautzen, kennt seine Leserschaft oft persönlich. Warum ist der Protest gegen die Medien hier so groß?
Wir haben solche pauschalen Abwehrmechanismen, wo im Grunde die Medien als das eigentliche Problem ausgemacht werden. Es ist aus meiner Sicht auch eine falsche Vorstellung von der Rolle der Medien in der demokratischen Gesellschaft. Es steht dahinter die Vorstellung, dass die lokalen Medien in erster Linie werbend für die Stadt eintreten sollten, dass sie zur Imageverbesserung beitragen sollten. Und solche Themen zum Beispiel mit rechtsradikalen, rechtsextremen Gruppierungen, die es hier auch gibt, nicht anpacken sollten. Das ist die Vorstellung, die dahinter steckt, dass wir letztlich unserer Arbeit als Journalisten nachgehen und auch eine gewisse Kontroll- und Wächterfunktion in diesem Kontext ausüben. Dagegen wenden sich diese Initiativen.
Und dann mache ich aber erstmal ein kleines bisschen Stadtführung. Ich erzähle Ihnen mal ein bisschen was von Bautzen.
Ich bin mit Christian Hase verabredet. Der weißhaarige ehemalige Ingenieur will mir die Attraktivität seines Ortes näher bringen. Doch wir treffen uns nicht, um die Bautzener Altstadt zu bewundern, sondern weil Christian Hase im vergangenen Jahr zusammen mit anderen Bürgern eine Initiative gegründet hat, die sich gezielt an die Medien richtet und die Berichterstattung über Bautzen kritisiert. Wir fordern das Ende der negativen Darstellung unserer Heimat durch eine Minderheit, insbesondere von den regionalen Medien sowie von den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten fordern wir eine objektive und nicht wertende Berichterstattung, so die Gruppe im Netz.
Wer die DDR erlebt hat und den vielen Lug und Betrug, den es da gegeben hat, der ist vorsichtig geworden. Hochglanzpapier und ganz scharfer Druck heißt noch lange nicht, dass da die Wahrheit steht. Also das haben wir aus DDR-Zeit gelernt. Man muss Dinge hinterfragen, man muss Dinge prüfen.
Christian Hase nippt an seinem Radler. Es sei doch ein ganz falsches Bild von Bautzen entstanden, meint er. Bautzen sei kein braunes Nest. Und was ist mit der attackierten Asylunterkunft? Was mit den Flüchtlingen, die sie hier 2016 durch die Stadt gejagt haben? Hetzjagden, sagt er und bezieht sich auf die Ausschreitungen von Chemnitz, die habe es doch gar nicht gegeben. Er macht die Presse verantwortlich für ein falsches Bild der Lage, die er zwar nicht Lügen, aber Lückenpresse nennt.
Man lässt wesentliche Dinge weg. Die, wo der Journalist meint, das passt nicht in mein Weltbild, in meine Botschaft, die ich vermitteln will. Mit dem Thema haben wir hier zu tun, dass wir feststellen, dass bestimmte Sachverhalte nur bruchstückhaft vermittelt werden. Und dann stellt man sich die Frage, wo macht das der Journalist?
Christian Hase ist ein freundlicher, älterer Herr, ein besorgter Bürger, wie er sagt. Doch aus seiner Kritik klingt eine deutliche Ferne, ein Misstrauen gegenüber den bürgerlichen Institutionen wie der freien Presse. Wir fordern alle Institutionen auf, sich für den Erhalt der Rede- und Versammlungsfreiheit gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes einzusetzen, heißt es in der Erklärung der von Christian Hase initiierten Gruppe Die 89er. Die Gruppe zitiert die DDR-Bürgerrechtsbewegung und das Grundgesetz. Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hatte sich vergangenes Jahr in einem FAZ-Interview ebenfalls auf die friedliche DDR-Revolution bezogen und einen Umsturz des heutigen politischen Systems gefordert. Hat auch Christian Hase einen Sturz des politischen, demokratischen Systems im Sinn, wenn er sich auf 89 bezieht? Er beugt sich vor.
Das waren die Tage, wo Leute hier wirklich geheult haben vor Freude. In den 90er Jahren, das hat eigentlich einen Riesenaufschwung gegeben. Das hat also auch dazu geführt, dass wir politisch eine ganz klare, stabile Ordnung hatten hier. Das Vertrauen in die, ich sag mal, bundesdeutsche Demokratie, das war nicht bloß die CDU, das war natürlich auch die SPD, das war die FDP, das klassische Dreiergestirn. Das hat sich ja sofort die Höhe übernommen. Und Biedenkopf war als Landesvater natürlich die ideale Ausgleichsfigur. Das war der Macher. Der hatte eine uneingeschränkte Autorität.
Die Sehnsucht nach Stabilität, nach einer Führungsfigur. Dabei ist die Lage hier doch gut. Die Arbeitslosenzahlen in Bautzen sind auch im vergangenen Jahr wieder gesunken. Der Tourismus boomt, die Stadt ist saniert. Doch Herr Hase und die 89er sprechen von einer Misere. Und an der hätten vor allem die Medien Schuld. Insbesondere eine trifft dieser Vorwurf, Annalena Schmidt. Sie ist zwar keine Journalistin, bloggt und twittert aber seit 2016 über Bautzen. Die 31-jährige, dunkle glatte Haare, schwarze Brille, offenes Gesicht, sitzt am Morgen auf einer Bank am Bautzener Bahnhof und wartet auf den Zug Richtung Görlitz. Gemeinsam wollen wir zum Friedensfest nach Ostritz fahren, einer Gegenveranstaltung zum dort stattfindenden Nazi-Rock-Festival. Annalena Schmidt will bei der Friedensveranstaltung sprechen. Dass sie zur bekanntesten Bloggerin Bautzens wurde, verdankt sie einem Zufall, wie sie sagt.
Als die jungen Geflüchteten von Rechtsradikalen durch Bautzen gejagt wurden, war ich an dem Abend bei der Gruppe der Geflüchteten, weil ich zur falschen Zeit am falschen Ort war, mit vor den Rechtsextremen wegrennen musste und dann an dem Abend gesehen hatte, okay, Dresden Radio twittert. Ich habe dann drunter kommentiert, was ich wahrgenommen habe und hatte in der Nacht den Eindruck, dass ich meinen Account anonymisieren muss, weil da relativ viel, nicht nur von Journalistinnen und Journalisten, sondern auch von rechter Seite auf mich einprasselte.
Wir steigen in den Zug. Ich berichte Annalena Schmidt davon, was ich alles erzählt bekommen habe über sie. Dass sie linksradikal sei, dass sie aus der Stadt weg müsse. Dass offenbar alles, was schiefläuft in Bautzen, mit Annalena Schmidt zu tun habe. Van Deven von Ostsachsen TV als auch der besorgte Herr Hase hatten sich über die junge Bloggerin erregt. Ruhig hört sie sich die Geschichten an, die sie alle schon kennt. Demnächst wird sie für die Grünen im Stadtrat sitzen. Also gibt es auch Menschen in Bautzen, die sie unterstützen. Für die promovierte Historikerin, die am Sorbischen Institut arbeitet, ist es nicht leicht, hier zu leben.
In der ersten Zeit haben auch die Bautzener, glaube ich, gar nicht so sehr wahrgenommen, dass ich angefangen habe, über Bautzen zu twittern. Die ersten relativ heftigen Reaktionen hatte ich, als ich rund um den 1. Mai 2017, als die NPD in Bautzen ihre landesweite Demo machen wollte, eine Gegendemo dagegen angemeldet hatte, damals gestützt von einem sehr breiten Bündnis an Vereinen, Verbänden, Parteien, Politikerinnen. Und das war das erste Mal, dass ich über ein Wochenende hinweg massiv Drohanrufe hatte, im Sinne von, dass sie ja sehen, dass bei mir in der Wohnung noch Licht leuchtet, dass ich doch mal lieber ins Bett gehen soll, weil ich ja am nächsten Tag einen anstrengenden Tag habe mit der Demo. Dass man mich während der Demo angerufen hat und mir erzählt hat, welche Kleidung ich trage, dass ich auf dem Heimweg aufpassen muss.
Der Zug hält in Polen. Eine kleine Gruppe bunt gekleideter Menschen schiebt sich über die Holzbrücke, die über die Neiße in den deutschen Ort Ostritz führt. Offenbar will nur ein Paar zum Nazi-Konzert, er mit weißem Wehrmachtskreuz und rotem, nur leicht verfremdeten SS-Zeichen auf schwarzem Shirt, sie mit dem Schriftzug Aryan in Sütterlin. Auf dem heruntergekommenen Gelände des Hotels Neißeblick, von dessen Fassade der Putz blättert, haben die Schuld- und Schwertbesucher ihre Zelte aufgestellt. Hundertschaften von Polizisten sind angereist, um die Einwohner, die Friedensaktivisten und die vielen Journalisten zu schützen. Ein Pulk Journalisten hat sich vor dem Hotelgelände aufgebaut. Alle Medienanstalten sind vertreten. Auch der Leipziger Fernsehreporter Arndt Ginzel ist da. Er wirkt müde und nachdenklich. Gerade kommt er vom Dreh in Kassel zurück. Ein Beitrag über die Ermordung des hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Heute dann also Ostritz. Wie schätzt er die Szene hier ein?
Wenn man diese Pegida-Legida-Veranstaltung gesehen hat, dann sind die Übergänge fließend. Da laufen genauso Identitäre mit herum wie gewaltbereite Hooligans. Man hat eher den Eindruck, dass gerade dieses gewaltbereite Klientel, wie soll man sagen, sich so ein Stück weit legitimiert daraus, dass sie eingebettet sind in dem gesamten Kontext von politischen, auch teilweise mit bürgerlichen Anstrichen versehenen Gruppierungen. Dieses Vernetzen von Bürgern und von, sagen wir mal, klassischen Rechtsradikalen, Rechtsextremen. Deswegen ist es so schwer, das irgendwie abzugrenzen. Ne? Also gestern waren auch Leute hier, die, sagen wir mal, vordergründig erstmal nicht aussahen wie der klassische Neonazi, sondern normale Bürger aufs erste Hinsehen, die dann hier auf das Gelände gegangen sind und sich da offenbar auch wohlfühlen.
Für seine Arbeit ist Arndt Ginzel gerade mit dem Leipziger Journalistenpreis für die Freiheit und Zukunft der Medien ausgezeichnet worden. Sein Bild ging im vergangenen Jahr durch die Presse. Er war kurz nach den Ausschreitungen von Chemnitz bei einer Demonstration in Dresden von einem Polizisten bei seiner Arbeit behindert worden, hatte das gefilmt und öffentlich gemacht und damit politische Diskussionen ausgelöst über Pressefreiheit und die Rolle der Polizei.
Chemnitz sitzt schon noch ganz schön in den Knochen, das muss ich wirklich sagen. Also Chemnitz habe ich wirklich als eine echte Bedrohung erlebt, weil ich zeitweise das Gefühl hatte, die Beamten haben es einfach nicht mehr im Griff. Und da war so eine Aggressivität und so eine Entschlossenheit jetzt mit Gewalt auf alles, was da irgendwie aus Sicht der Rechtsextremen das System repräsentiert, vorzugehen mit Gewalt. Also das hat sich für mich schon eingeprägt, was dort abgelaufen ist.
Arndt Ginzel schätzt die Arbeit der Polizei an diesem Wochenende positiv ein. Die Polizisten, die hier komplette Kampfausrüstung tragen, eskortieren die vielen Presseleute durch das Areal. Zusammen mit André Aden, der seit vielen Jahren für ein antifaschistisches Dokumentationsnetzwerk arbeitet, passiere ich zwei Frauen am Eingang. In hellen Dirndeln, die Haare zu Zöpfen geflochten, heben sie sich von den anderen Festivalbesuchern deutlich ab. Die sind vor allem männlich, meist muskelgestählt und kurzgeschoren, tragen martialische Shirts und Tätowierungen.
Du siehst hier, wenn du dich umguckst, überall Aufrufe zu Gewalt. Leute, die Maschinenpistolen auf ihren T-Shirts haben. Die Texte sind brutalste Vernichtungsfantasien, die hier geäußert werden. Radikaler geht's nicht. Und das ist aber trotzdem wieder eine Zielgruppe, die ist nicht klein. 20 bis 30 für 40.000 Menschen in dieser Republik und auch in anderen europäischen Ländern. Und das ist die Gruppe, die sie haben wollen. Weil die träumen von der Revolution, die träumen nicht von einer demokratischen Machtgewinnung, die träumen von Kampfgruppen, die den politischen Gegner erschießen, in Kellerräume ziehen, dort foltern und ihr Projekt durchsetzen. Darum geht es denen. Die träumen von einer SA, die die Macht gewaltsam an sich reißt. Und deswegen gibt es hier so viele Gewaltaufrufe, weil es geht darum, genau so ein Klientel zu schaffen.
Um den Hals von André Aden hängen mehrere Kameras. Aden, dunkles Haar, Bart, schwarze Hornbrille, beobachtet die Szene seit vielen Jahren für das Netzwerk Recherche Nord. Ähnlich arbeitet das Recherchenetz EXIF. Es hatte entscheidende Hinweise zur Aufklärung des Mordes an Walter Lübcke geliefert und Verbindungen zur Kameradschaft Combat 18 aufgeklärt. Wie viele hier wird André Aden wegen seiner Arbeit ständig bedroht? Er musste bereits häufiger umziehen.
Alle Journalisten, die regelmäßig auf Veranstaltungen sind, werden bedroht.
In welcher Form?
Erstmal bekommt man, wenn man auf Veranstaltungen ist, bekommt man es natürlich erstmal mündlich in verbaler Form. Also ich meine, alleine heute habe ich 6 oder 7 gesammelt, also Morddrohungen, die mir gesagt haben, du bist bald tot und wir machen dich bald fertig. Und auf der Bühne steht ein Thorsten Heise, der Veranstalter, der Journalisten quasi attackiert verbal und sagt, das sind unsere Feinde. Die spähen uns aus, die machen unser Leben kaputt. Das sind die, um die wir uns kümmern müssen und nennt meinen Namen. So, das ist natürlich keine richtige Todesdrohung, aber dort sind Leute, die quasi ganz genau wissen, was er damit meint. Thorsten Heise spricht heute davon über einen Journalisten von Panorama, der vor ein paar Wochen einen großen Beitrag über Combat 18 gemacht hat und nennt ihn mit dem Satz, der Revolver ist schon geladen. Und sie haben ihn befüllt. Die Szene weiß ganz genau, was damit gemeint ist. Wenn er sagt, der Revolver ist geladen und sie haben ihn befüllt, dann bedeutet es, wir haben sie auf dem Schirm, der Revolver ist geladen und sie sind schuld, weil sie über uns berichten.
In Ostritz tragen die Militanten ihre Gesinnung zur Schau. Mittels Shirts und Tattoos, mit Verweisen auf SA und SS und auf Nazi-Deutschland. Rassismus, Antisemitismus und der Hass auf das demokratische System werden hier lautstark gefeiert. Wir laufen an den Ständen mit der einschlägigen Bekleidung vorbei, während uns die Aufpasser der Kameradschaft Aryan Brotherhood folgen. Die Einkünfte des Festivals seien immens, sagt André.
Mittlerweile sagen die, hier sind 1500 Leute, hier kommen Rocker, hier kommen Hooligans, hier kommen Bürger, exakt durch unser radikales Auftreten. Es geht eigentlich den Strukturen darum, möglichst radikal zu sein, um dadurch Zuspruch in bestimmte Bevölkerungsteile zu bekommen. Die verstehen sich als Kampfgruppen, die, wenn es mal losgeht, dann zuschlagen. Und die AfD als Partei, die man sozusagen dem rechtspopulistischen, rechtsextremen Spektrum zuordnet, die sehen sie nicht als Konkurrenz, die sehen sie als Ergänzung.
Vor dem Gelände hat sich nun eine Traube Journalisten versammelt. Der Veranstalter des Neonazi-Events, der Vorsitzende der Thüringer NPD, Thorsten Heise, steht nun für Fragen zur Verfügung. Heise gibt sich selbstbewusst. Er ist mit der gesellschaftlichen Entwicklung und der Arbeit seiner Partei zufrieden.
Was muss sich verändern in diesem Land?
Ja, was muss sich verändern? Es ist doch schon viel auf dem Wege der Veränderung. Also es ist doch so, dass man also immerhin schon mal wieder gewisse Sachen einfach mal denken darf. Mir liegen keine Denkverbote. Das ist, finde ich, zum Kotzen. Pauschal zu sagen, ich mag die Presse nicht, das ist ja auch totaler Quatsch. jemand, der einen gut recherchierten Bericht macht und zum Beispiel aufzeigt, dass irgendwo Tiere auf Tiertransporten gequält werden.
Was darf man heute denken, was man früher nicht denken durfte?
Man darf heute denken, dass wenn der Bevölkerungsaustausch so weitergeht, dann wird sich unwiederbringlich das Bild unserer Heimat und unseres Europas verändern.
Neben dem Eingang zum Festivalgelände steht Tobias Wolf und unterhält sich mit einem Polizisten. Der Dresdner arbeitet für die Sächsische Zeitung und hat in den vergangenen Jahren viel über rechte Gruppierungen und Bewegungen geschrieben. Er ist einiges gewöhnt.
Für uns sind Anfeindungen dieser Art, so seltsam das klingen mag, ein Stück weit Normalität geworden, weil es einfach ständig passiert. Und zwar immer, wenn man mit diesen Problemlagen in Berührung kommt. Das war am Anfang von Pegida so, das ist bei allen Anti-Asyl-Krawallen so und das ist natürlich auch hier im rechtsextremen Spektrum so.
Wo zieht Tobias Wolf die Grenze zwischen Rechtspopulisten und Extremisten?
Ich habe in Chemnitz damals fast schon gewohnt, weil ich für die Sächsische Zeitung da berichtet habe. Ich war bei diesen Ausschreitungen am 27. August dabei. Am Ende hatte man 300 Polizisten netto bei einer Demo mit 6.000 bis 8.000 Menschen stehen, wovon mindestens die Hälfte bundesweit angereiste, gewaltbereite Extremisten, Hooligans und Ähnliches waren. Und wer sich dort als Bürger daneben stellt, wenn neben ihm Hitlergrüße gezeigt werden oder einschlägige Parolen skandiert werden, der muss sich meiner Meinung nach schon zurechnen lassen, dass er da mit einsortiert wird.
Die Kameras klicken, sobald eine Gruppe Neonazis das Gelände verlässt oder neue Besucher hinzukommen. Die Extremisten scheinen die Aufmerksamkeit zu genießen. Doch wie weit reicht das, was hier stattfindet, in die Mitte der Gesellschaft?
Es wird ja immer wieder die Forderung erhoben, ja, man muss mit den Menschen reden. Aber ich stelle da schon die Frage, ob man überhaupt noch mit allen reden kann. Und ob Politik und Gesellschaft, wenn sie das, was es an Errungenschaften gibt, Freiheit, Demokratie, Pluralismus, Minderheitenschutz, wenn eine Gesellschaft das erhalten will, ob sie dann nicht irgendwo eine Grenze ziehen muss und eben nicht alles als legitim erachten kann unter Meinungsäußerung.
Tobias Wolf verschränkt die Arme. Er ist ein sachlicher Typ, der unaufgeregt über Unerhörtes spricht, das für ihn längst Alltag ist.
Wir hatten am Jahresanfang hier im Landkreis Görlitz einen, ja, man könnte schon sagen, Maulkorb-Erlass des Bundestagsabgeordneten und Kreischefs Tino Chrupalla von der AfD, der aufgrund einer Parteitagsberichterstattung, die ihm nicht gepasst hat, der hat dann halt hinterher gesagt, nö, also das stimmt alles nicht und die Lügenpresse und sie stürzt sich ja einseitig auf uns und die Sächsische Zeitung und überhaupt. Und das kennen wir ja alles schon von früher. In demselben Brief stand dann ganz am Ende, wer noch Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten oder wie auch immer sinngemäß von früher in Anführungsstrichen hätte, also Stasi-Methoden, wenn man so will, der möge sich doch bitte melden und Informationen über als Zersetzungsagenten getarnte Journalisten wären jederzeit willkommen. Also im Prinzip fordert er gleichzeitig dazu auf, während er die Lügenpresse schmäht, jeden Einzelnen auszuspähen, die Privatsphäre zu verletzen, um auf die Weise zusätzlich Druck aufzubauen.
Ein Gang über die Holzbrücke. Der Zug nach Görlitz fährt in Polen ab. Ein paar polnische Polizeibeamte rauchen im Schatten. Die Jungs fürs Grobe kann ich zurücklassen. Doch die Journalisten hier vor Ort haben nicht nur mit ihnen, sondern auch mit den weniger groben, geschickter agierenden Rechtsextremen zu tun. Über die Brücke kommt nun eine Gruppe bunt gekleideter junger Menschen. Einige schieben Kinderwagen, Teilnehmer der Gegenveranstaltung des Ostritzer Friedensfestes. Sie lachen, mokieren sich über die braunen Liedzeilen. Das ganze Dorf ist an diesem Wochenende aufgestanden und hat gegen das Nazitreffen protestiert. Lautstark und fantasievoll. Die Journalisten haben berichtet. Geschwiegen hat keiner.
Kai Adler über die Arbeit von Lokaljournalisten in Sachsen. Ein Job, für den man sich ein dickes Fell zulegen sollte. Schön, dass Sie dabei waren, dass Sie ganz Ohr waren. Ich bin Ellen Hering und bis zum nächsten Mal.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.